So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Ihnen jetzt den fünften und vorletzten Fall vorstellen. Wir befinden uns im Juli 2013. Unsere Patientin ist 21 Jahre alt und hat sich vor 6 Wochen, also Mitte Mai, das erste Mal bei ihrem Hausarzt vorgestellt, weil sie linksseitig Halsschmerzen hatte und auch auf der linken Seite eine Halsschwellung bemerkt hat. Sie ist dann einen Monat später wieder zu ihrem Hausarzt gegangen, weil sie dann auch eine Schwellung rechts bemerkt hat. Sie hat ein Antibiotikum bekommen für 7 Tage, damit hat sie am 22. Juni begonnen. Es wurde dann auch einige Tage später noch ein Hals-Ultraschall durchgeführt, wo der Verdacht auf Halszysten geäußert wurde. Und zur Bestätigung wurde auch noch ein CT des Halses für den 25.07., also für einen Monat später, vereinbart. Während die Patientin dann das Antibiotikum eingenommen hat, hat sie sich auch noch an der Achillessehne verletzt, einen Gips bekommen für 10 Tage und während dieser Zeit Lumenox 40 Milligramm subkutan gespritzt. Und schon langsam ist es auch zur Besserung der Beschwerden im Halsbereich gekommen. Sie wundern sich vielleicht, warum ich Ihnen jetzt eine Patientin mit Halsschmerzen vorstelle, aber haben Sie etwas Geduld. Was glauben Sie, hat diese Patientin? Hat sie eine infektiöse Mononukleose? Hat sie eine Lymphknotentuberkulose? Hat sie eine Tonsillitis? Oder glauben Sie, dass sie etwas ganz anderes hat? Ja, dann löse ich mal auf. D ist die richtige Antwort, die Ursache der Beschwerden. Ja, es handelt sich um eine andere Ursache. Es wurde dann das CT vom Hals durchgeführt, am 25.07. wie vereinbart. Und es wurde der Verdacht geäußert auf eine Thrombose der Vena jugularis auf beiden Seiten. Zur Bestätigung wurde dann noch eine Duplexsonographie durchgeführt und dieser Verdacht hat sich auch leider bestätigt. Sie hatte eine Thrombose der Vena jugularis interna beidseits und auch der Vena subclavia auf der linken Seite. Jetzt sind Sie wieder dran, liebe Kolleginnen und Kollegen. Welche Pathogenese vermuten Sie? Glauben Sie, dass die Patientin ursprünglich eine Seitenstrangangina hatte und die Thrombose auf die entzündliche Genese zurückzuführen ist? Oder vermuten Sie, dass die Patientin eine angeborene Gerinnungsstörung hat? Glauben Sie, dass sie die Pille einnimmt und deshalb diese Thrombose entwickelt hat? Oder glauben Sie vielleicht, dass es daran liegt, dass die Patientin immer mit elevierten Armen schläft? Oder vermuten Sie wieder, dass eine andere Pathogenese dahinter steckt? Ja, dann löse ich mal auf. Natürlich haben auch wir an die angeborene Gerinnungsstörung gedacht, beziehungsweise die Kollegen. Wie Sie gleich sehen werden, hatte sie die allerdings nicht. Die Pille nimmt sie nicht ein. Ja, deshalb trifft wieder E zu. Sie werden die Auflösung gleich sehen. Die Patientin wurde dann anschließend eng angebunden an die Abteilung für Innere Medizin und die radiologische Abteilung. Es wurden regelmäßig Kontrolluntersuchungen durchgeführt. Eine davon, beziehungsweise die erste, war am 29.10. Davor wurden natürlich Thrombophilie-Status abgenommen, der war unauffällig. Die Patientin wurde ab Diagnosestellung mit Xarelto antikoaguliert. Das CT vom Hals wurde ja schon durchgeführt. Zusätzlich wurde noch ein CT vom Thorax durchgeführt, das unauffällig war. Ebenfalls eine Mammographie, weil man theoretisch auch bei einer jungen Patientin an einen paraneoplastischen Prozess denken muss. Bei der Mammographie hat sich ein suspekter Herd in der Brust gezeigt, BI-RADS 4, der dann per Stanze noch abgeklärt wurde. Es hat sich aber zum Glück ein benigner Befund, nämlich ein Fibroadenom, gezeigt. Ja, bei dieser Kontrolluntersuchung geht es der Patientin gut, sie ist beschwerdefrei. Es wurde erneut eine Duplexsonographie durchgeführt. Und es zeigt sich, dass die rechte Vena jugularis bereits rekanalisiert ist und die linke Vena jugularis und subclavia teilrekanalisiert sind. Das Xarelto soll sie weiter einnehmen und es wird noch immer gerätselt, was die Ursache für diese Thrombose ist. Und ja, die Patientin berichtet halt über diese Armhaltung beim Schlafen, aber naja, es ist noch nicht ganz klar, woran es liegt. Die Patientin kommt dann zur zweiten Kontrolluntersuchung Mitte Dezember, es geht ihr weiterhin gut. Erneute Duplexsonographie, diese ist unverändert zur Vorsonographie und das Xarelto wird abgesetzt. Die nächste Kontrolluntersuchung haben wir dann Ende Jänner. Die Patientin ist weiterhin beschwerdefrei. Eine erneute Duplexsonographie ergibt denselben Befund wie zuvor. Und die Patientin berichtet uns so nebenbei, dass sie jetzt eine Schwellung in der rechten Leiste bemerkt hätte. Was würden Sie jetzt tun? Würden Sie mal abwarten? Würden Sie an Syphilis denken? Würden Sie diese Schwellung radiologisch abklären? Oder würden Sie gleich eine Stanze durchführen, um ein histologisches Ergebnis zu erhalten? Der radiologische Kollege, der die Kontrolldublexsonographie durchgeführt hat, hat dann gleich im Anschluss auch eine Abdomensono und eben auch eine Sonographie der Leistenschwellung durchgeführt. Und es haben sich rechts inguinal mehrere bis zu 1,5 cm inhomogen strukturierte Lymphknoten gezeigt, die teilweise echoreich, teilweise echoarm waren. Und dieser Befund war nicht typisch vereinbar mit einem reaktiven Lymphknoten. Die linke Seite hat sich unauffällig dargestellt. Und im Adnex-Bereich konnte der Radiologe mehrere Zysten bis zu 6,5 cm auf der linken Seite darstellen. Die größte Zyste beschreibt als septiert mit Wandverdickungen. Und was man auch noch sieht, ist geringfreie Flüssigkeit im Unterbauch. Ja, und jetzt sind wir Gynäkologen ins Spiel gekommen. Die Patientin wurde uns vorgestellt am 27. Jänner 2014. Wir haben natürlich zuerst die Anamnese erhoben. Wir haben erfahren, dass die Patientin, sie ist 21 Jahre alt, bisher noch nie schwanger war, dass die letzte Periode Anfang Jänner war, sie einen regelmäßigen Zyklus hat und mit Kondom verhütet. Einen Schwangerschaftstest haben wir natürlich auch durchgeführt, der war negativ. Wir wissen, dass sie vor kurzem eine Mammographie hatte und auch eine Stanze. Sie erzählt uns betreffend der Familienanamnese, dass ihre Mutter an Knochenmarkskrebs erkrankt war, aber genaueres kann sie uns da auch nicht dazu erzählen. Die Patientin hat keine Allergien, sie nimmt keine Medikamente ein und raucht 20 Zigaretten am Tag. Wir untersuchen sie gynäkologisch, stellen bei der Spiegeluntersuchung eine Portioektopie fest, nehmen einen Pap ab und bei der Tastuntersuchung stellen wir einen antiflektierten Uterus fest, normal groß, mobil. Und im linken Adnex-Bereich tasten wir eine große Resistenz, nicht scharf abgrenzbar, aber auch nicht druckdolent. Und die rechte Adnex-Region erscheint uns primär unauffällig. Die inguinalen Lymphknoten können wir auch palpieren. Sie sind vergrößert, nicht verschieblich und ebenfalls nicht druckdolent. Ja, wir führen natürlich auch einen Ultraschall durch. Wir sehen einen normal großen Uterus. Das rechte Ovar können wir nur unscharf darstellen und das linke Ovar, ja, da sehen wir eben diese bereits zuvor beschriebene zystische, solide Struktur, ungefähr 10 x 6 cm groß, mit auch guter Durchblutung und wie zuvor beschrieben eben etwas freie Flüssigkeit. Hier können Sie den antiflektierten Uterus sehen und dahinter eben diese zystisch solide, mit Septen durchzogene Raumforderung, circa ja, 9 bis 10 cm groß. Hier sehen Sie nochmal schön ein Septum durchziehen. Und hier sehen Sie papilläre Strukturen, wie sie Ihnen der Dozent Hartmann vorhin bei seinem Vortrag auch schon gezeigt hat. Und hier sehen Sie auch im Inneren der Raumforderung Durchblutung. Was würden Sie jetzt tun? Würden Sie die Reiseanamnese bei dieser Patientin erheben? Würden Sie den Pap abwarten? Denken Sie immer noch an die Syphilis oder würden Sie eine Lymphknotenstanze durchführen? Ja, ganz richtig, auch wir haben uns für die Lymphknotenstanze entschieden. Haben auch noch weitere Diagnostik betrieben, haben ein CT-Abdomen durchgeführt, eine Zystoskopie, eine Kolonoskopie und auch die Tumormarker bei der Patientin abgenommen. Im CT-Abdomen hat sich natürlich auch dieser Konglomerattumor gezeigt, so wie wir ihn zuvor schon sehen konnten. Es wurden auch vergrößerte Lymphknoten entlang der Iliakalgefäße gesehen, rechts mehr als links. Geringer als Titus in Douglas wissen wir schon. Und die Oberbauchorgane und die basalen Lungenabschnitte konnten unauffällig dargestellt werden. Die Lymphknotenstanze wurde dann ebenfalls am 5. Februar durchgeführt. Man hat diese zwei vergrößerten Lymphknoten gesehen mit deutlicher guter Durchblutung. Es wurde die Stanze durchgeführt und am nächsten Tag haben wir auch das histologische Ergebnis erhalten. Und es haben sich leider Lymphknotenmetastasen eines papillären Karzinoms gezeigt. Und in Zusammenschau mit der Lokalisation waren diese Metastasen vereinbar mit einem primären Ovarialkarzinom. Auch die Tumormarker sind eingetroffen, das CA12-5 erhöht, das HIF-4 erhöht und der Roma-Index, auf den ich später auch noch genauer zu sprechen kommen werde, war ebenfalls erhöht. Ja, Sie wissen, es handelt sich um eine 21-jährige Patientin. Wir haben uns natürlich ausführlich mit der Patientin unterhalten, sie ausführlich aufgeklärt und nach reichlich Bedenkzeit hat sie sich dann auch für die Operation entschieden. Wir haben eine mediane Laparotomie durchgeführt, Uterus und Adnexe extibiert, eine Omentektomie, Appendektomie durchgeführt, sowie Pelvine und paraortale Lymphonodektomie, Proben vom Darm und vom Peritoneum entnommen und natürlich eine Aspirationszytologie. Hier sehen Sie die linke Adnexe. Sie sehen hier deutlich den Kapseldurchbruch und den Tumor. Dieses Präparat haben wir zum Gefrierschnitt geschickt. Ja, das invasive Karzinom hat sich natürlich bestätigt. Wir haben dann auch die andere Seite extibiert und hier sehen Sie den Uterus. Auch hier am Eierstock sehen Sie den Kapseldurchbruch. Histologisch handelt es sich um ein invasives, bilaterales, serös, papilläres Karzinom Low Grade. Der Tumorklassifikation auch um BT3A. Es waren 24 von 27 Lymphknoten befallen, nach FIGO ein FIGO-Stadium 3C. Ja, postoperativ war der Verlauf soweit unauffällig. Sie können sich vorstellen, eine 21-jährige Patientin mit Kinderwunsch braucht bei dieser Diagnose natürlich reichlich psychologische Betreuung. Eine genetische Abklärung wird erfolgen. Die Patientin haben wir natürlich im Tumorboard vorgestellt und sie erhält bereits Carboplatin und Taxol. Ja, das war der fünfte Fall. Und ich werde Ihnen jetzt noch etwas zur Theorie des Ovarialkarzinoms erzählen. Es ist natürlich äußerst selten bei einer 21-jährigen Patientin, aber man muss natürlich auch daran denken. Das Ovarialkarzinom ist die fünfthäufigste Todesursache durch Malignome bei der Frau. Es ist die führende Todesursache bei Todesfällen durch gynäkologische Malignome. Leider wird das Ovarialkarzinom meist erst im Spätstadium diagnostiziert. In Österreich haben wir ca. 800 Neuerkrankungen jährlich und 500 Todesfälle im Jahr. Ja, zur Entstehung des Ovarialkarzinoms. Das Ovarialkarzinom hängt mit der Anzahl der Ovulationen zusammen. Deshalb ist klar, dass protektiv Schwangerschaften und Geburten wirken die Stillzeit, eine späte Menarche und frühe Menopause, da dadurch die Anzahl der Ovulationen natürlich geringer ist. Und auch orale Kontrazeptiva wirken natürlich protektiv. Risikofaktoren, das Lebensalter, eine positive Familienanamnese, eine BRCA1 oder 2 Mutation und natürlich das Ovulationsalter. Ja, wie schon erwähnt, die Frühdiagnose ist meistens eher ein Zufallsbefund und aufgrund der niedrigen Sensitivität der Vaginalsonographie und der Tumormarkerbestimmung gibt es bis heute leider kein effektives Screening. Ja, zur Klinik. Es gibt so gut wie nie Frühsymptome. Die Patientinnen berichten oft über uncharakteristische Unterleibsschmerzen, die sie bemerkt haben, über ein Völlegefühl, über Stuhlgangsprobleme, über eine Bauchumfangszunahme durch den entstehenden Aszitis, natürlich über Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Erschöpfungszustände. Kurz zur Stadieneinteilung. Stadium FIGO 1 ist auf die Ovarien beschränkt, FIGO 2 aufs kleine Becken, FIGO 3 wie bei unserer Patientin, dabei breitet sich der Tumor in die Bauchhöhle aus, beziehungsweise sind Lymphknotenmetastasen vorhanden und FIGO 4, im Stadium FIGO 4 haben sie auch Fernmetastasen. Und histologisch überwiegen die serösen Ovarialkarzinome. Ja, jetzt komme ich zu den Tumormarkern. Das CA12-5, ein altbekannter Tumormarker. Das HIF-4, ein neuerer Tumormarker in der Diagnostik des Ovarialkarzinoms. Kurz zum CA12-5. Es wird nicht für die Routinetestung angewendet, sondern für die Verlaufskontrolle. Die Sensitivität ist im Frühstadium gering, beträgt nämlich nur 20-50% und steigt in höheren Stadien. Und die Spezifität ist auch zu gering für ein generelles Screening. Das TH12-5 kann auch erhöht sein bei benignen Erkrankungen, nämlich zum Beispiel bei der Endometriose, Entzündungen, Colitis und so weiter. Das HE4 hat ungefähr die gleiche Spezifität wie das TH12-5, hat aber eine doppelt so hohe Sensitivität und ist vor allem im Frühstadium dem TH12-5 überlegen. Und das HE4 wird eher nicht beeinflusst durch benigne Erkrankungen wie zum Beispiel die Endometriose. Ja, und es wurde dann der Roma-Index, ein Rechenmodell, etabliert, das eben diese zwei Tumormarker sowie den Menopausenstatus beinhaltet. Nur aus diesen drei Parametern wird dann das Risiko für einen malignen Tumor im kleinen Becken berechnet. Und dieser Roma-Index war ja auch bei unserer jungen Patientin erhöht. Ja, zur Therapie. Die operative Primärtherapie ist das primäre Ziel und natürlich auch die vollständige Tumorentfernung. Es ist nämlich so, dass natürlich je mehr Tumor entfernt wird, desto höher sind die Überlebenschancen. Hier sehen Sie anhand dieser Abbildung, dass Patientinnen ohne Residuen einen deutlichen Überlebensvorteil haben gegenüber Patientinnen, die eben nicht R0 resiziert wurden. Sie sehen hier die 3-Jahres-Überlebensrate bei Patientinnen ohne Residuen wird mit 72% im Vergleich zu 55% bei Patientinnen, die nicht R0 resiziert wurden, angegeben. Anschließend an die Operation wird standardmäßig eine Chemotherapie mit Carboplatin und Taxol angeschlossen. Es gibt 4 Ansätze für die Chemotherapie. Nämlich die Chemotherapie nach kompletter operativer Entfernung, die Chemotherapie mit kurativer Intention bei Tumorresten, dann experimentell die primär neoadjuvante Chemotherapie und natürlich die palliative Chemotherapie, um Tumormasse zu reduzieren und Symptomlinderung herbeizuführen. Ja, das Standardregime, wie schon erwähnt, Carboplatin und Taxol, 6 Zyklen. Und zusätzlich ab Stadium Filgot 3b das Avastin. Prognosefaktoren, ja, wichtig sind das Tumorstadium und wie schon erwähnt, die R0-Resektion bzw. ein so gering wie möglicher Tumorrest. Und auch hier weist eine aktuelle Arbeit nochmal darauf hin, wie wichtig es eben ist, möglichst viel Tumormasse zu entfernen. Ja, zu den 5-Jahres-Überlebensraten. Natürlich hat man im Figo-Stadium 1 eine bessere Diagnose als im Figo-Stadium 4. Im Figo-Stadium 1 haben sie eine 5-Jahres-Überlebensrate von über 75%, die im Stadium 4 dann leider nur noch 10% beträgt. Und Spätstadien haben natürlich eine spätere Prognose, ganz klar. Und anhand dieser Abbildung können Sie nochmal die 5-Jahres-Überlebensrate gut nachvollziehen. Ja, vielen Dank.